Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Moinsen.
Geht. Gerade bist du irgendwie rausgeflogen. Keine Ahnung, was das war.
Nee, die Übertragung ist abgebrochen, mein Lieber. Das liegt meistens an demjenigen, der sie gestartet hat.
Weil du auf den falschen Knopf gedrückt hast. Hast du eigentlich mittlerweile ein Handy wieder, bei dem das funktioniert? Irgendwie haben wir früher mal abgewechselt, wer irgendwie Host ist. Jetzt hat sich so eingeschlichen, dass ich das bin, weil du mit deinem Handy das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt hast. Geht das mittlerweile wieder?
Müsste eigentlich wieder gehen. Wir können das nächste Woche mal wieder andersrum machen, das stimmt. War jetzt immer sehr bequem. Man muss ja dazu wissen, wenn man die Übertragung hier startet und wenn sie dann beendet ist, dann bietet dir ja Instagram an, dass du das dann speicherst. Dann musst du aber erstmal einen Titel eingeben und dir so eine Caption überlegen dafür. Und das ist halt super, dass du das jetzt immer machen musstest und nicht mehr ich.
Ja, aber werden eigentlich unsere beiden Follower informiert, also oder werden nur meine informiert, dass es läuft? Weil ich habe immer, wenn du der Host bist, habe ich danach ganz viele neue Follower. Also ich habe da mal sehr von profitiert.
Ah, ja, dann machen wir das nächste Woche wieder so rum. Ich verstehe den Algorithmus auch nicht genau. Grundsätzlich werden auf beiden Seiten die Leute informiert, aber wahrscheinlich nicht komplett, sondern nur teilweise. I don't know. Wir machen es nächste Woche mal wieder andersrum.
Ja, ich habe hier gerade mal einen Lifehack. Schöne Grüße an Gemischtes Hack, die machen auch mal Lifehacks. Mein Lifehack ist gerade nicht erst Handcreme und dann die Flasche aufmachen, sondern genau andersrum.
Sehr gut.
So, ja. Kriegst du nicht auf.
Lebenspraktische Tipps vom SPD-Parteivorsitzenden. Ja. Und ihr seid live dabei. Herzlichen Glückwunsch.
Wie geht's dir? Also bis jetzt, man muss ehrlicherweise sagen, wir sind vor 20 Minuten sind wir aus einer Sitzung zusammen rausgegangen, haben die ganze Zeit nebeneinander gesessen, ins Kaffee und Wasser geteilt. Aber ich habe dich dann nicht gefragt in der Sitzung, wie es dir geht. Also frage ich jetzt.
Ja, erstmal, es war total nett, dass du Kaffee geholt hast, weil man muss dazu wissen, der Sitzungstisch, an dem wir gerade waren, der ist so überdimensional, dass ein Mensch von meiner bescheidenen Körpergröße einfach gar nicht in der Lage ist, die Kaffeekanne über den Tisch rüber zu ziehen. Und Lars war dann so freundlich, sie mal zu holen. Dafür vielen Dank.
Man sagen muss, mit meiner Körpergröße, die ein bisschen mehr ist als deine, hat es auch nicht gereicht, um über den Tisch zu greifen. Also bin ich aufgestanden, einmal um den ganzen Tisch rumgegangen und habe für uns die Kaffeekanne geholt. Und nicht nur für uns beide, sondern auch für Saskia, muss man ja sagen.
Hervorragend, oder? Ja. Nein, also mir geht es soweit gut. Muss man ja mal abschichten in diesen Zeiten. Also alle meine täglichen Schnelltests sind und bleiben negativ. Toi, toi, toi. Aber ist schon eine krasse Taktung jetzt im Moment, muss ich sagen. Ne? Also das politische Jahr hat dann doch mit vollem Karacho jetzt begonnen. Wir haben morgen Klausurtagung mit dem SPD-Präsidium, was einer mittelgroßen bis größeren Veranstaltung halt auch gleich kommt. Und insofern, du kennst das noch, das war irrsinnig viel Organisieren und Planen mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus hier in den letzten Tagen. Und die Bürozeiten sind sehr ausgiebig im Moment gerade, sagen wir es mal so. Wie geht's dir?
Wo bist du überhaupt?
Du sitzt ja vor einer weißen Wand.
Hier fragt gerade jemand, Kevin, ob man dich zu Podiumsdiskussion, wie man dich zu Podiumsdiskussion einladen kann. Ich kann es für mich mal sagen, bitte nicht auf Instagram einladen, sondern schickt das an bei mir, lars.king@spd.de, wie alles andere auch, immer lieber per Mail als irgendwie bei Instagram in den Direct Messages. Da gucke ich alle 5 Monate mal rein. Also lieber so schicken. Aber sag mal, wie es bei dir ist.
Ja, genau das Gleiche. Ne? Nicht, weil wir uns die nicht angucken, die Nachrichten, aber so ist es für die Kolleginnen und Kollegen im Büro auch leichter weiterzuleiten beispielsweise. Also kevin.kühnert@spd oder kevin.kühnert@bundestag.de eigentlich relativ intuitiv, wie man es vermuten könnte.
Genau, und deine Frage, wo ich sitze? Ich sitze hier im Büro in meinem Büro. Ja, so, und, hinter mir ist eine weiße Wand und da hing ja eh nichts, aber da hing immer das berühmte Bastian Schweinsteiger Trikot, das ja schon häufig hier gezeigt wurde. Das ist weg, das habe ich abgehängt. Ich werde jetzt hier mein Büro verlassen, weil der neue Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hat und werde hier auf übelste Art und Weise vertrieben. Und war jetzt die ganze Woche damit beschäftigt, Bücher zu packen und Alkoholflaschen zu packen. Also ich sitze ja noch im Generalsekretärsbüro, also in deinem künftigen Büro. Ich gehe jetzt ins Parteivorsitzendenbüro und hatte aber im Dezember keinen Bock mehr umzuziehen, weil ich einfach komplett durch war und habe noch einen Monat Fristverlängerung erbeten, was du mir dankenswerterweise ja auch genehmigt hast. Und jetzt bin ich hier dabei, alles irgendwie zu packen und habe so gemerkt, dass als Politiker, für die, die nicht Politiker sind oder nicht gerade Generalsekretäre oder sonst was sind, wenn man irgendwo hinfährt auf politische Veranstaltungen, kriegt man am Ende immer irgendwie aus einer total netten Geste, ich bin so wirklich nett, kriegt man irgendwie was geschenkt. Ja, mal sind das Pralinen, mal sind das, ist das ein Buch aus der Gegend, mal ist das
Fresskörbe aus der Region auch immer sehr beliebt.
genau, ich hab hier ein Borussia Dortmund-Trikot mit meinem Namen drauf, was mich auch natürlich wahnsinnig freut, wenn du als leidenschaftlicher Bayern-Fan ein Borussia Dortmund-Trikot geschenkt bekommst. Schönes Pokalspiel übrigens gegen St. Pauli. So, und ich würde mal sagen, hier bestimmt 40 Flaschen Alkohol in meinen Regalen und sonst wie gehabt. Und da ich sehr wenig Alkohol trinke, habe ich diese Woche sehr viele Menschen hier im Willy Brandt-Haus glücklich gemacht, indem ich einfach immer den Alkohol irgendwo hingestellt habe und gesagt habe, nehmt's gerne mit. So viel ihr tragen könnt, ist mir egal. Ich habe aber auch noch Schokolade von 2018 gefunden, die seit 2019, Anfang 2020 abgelaufen ist und glaube ich nicht mehr so gut schmeckt. Also das war alles jetzt hier in den Räumen. Wahnsinnig viele Bücher. Ich lese ja sehr gerne. Man kriegt aber auch viele Bücher geschenkt. Also ich habe hier häufig mal Bücher, die mir geschickt werden und so. Und ich kann keine Bücher wegschmeißen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann kein Buch in den Papierkorb. Selbst wenn ich wüsste, es ist auf Japanisch, und ich werde es nie verstehen, ich kann es nicht lesen, es ist über, keine Ahnung, japanische Meeresschildkröten, also es würde mich auch nicht mehr interessieren. Ich könnte es nicht wegschmeißen. So, und das ist gerade hier so ein ganz harter Prozess, weil wir jetzt gucken, was machen wir mit den Büchern, wo gehen wir die hin? Habe mich jetzt allerdings entschieden, dass ich dir mal eben so 200 Bücher hier im Raum stehen lasse, Kevin, falls du mal Langeweile hast und lesen musst.
Folgender spontaner Vorschlag. Such doch mal die fünf absurdesten Bücher aus dem Stapel der Bücher, die du nicht mehr haben willst, raus.
Und
Und
wir verschenken die hier.
wir machen bei der nächsten Übertragung machen wir eine kleine Verlosung einfach mal dazu. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ich habe gestern schon mal einen kurzen Blick auf deinen Stapel geworfen. Eins habe ich tatsächlich
Du hast ja
gefunden,
eins
was mich interessiert.
mitgenommen. Ja.
Ja, total. Ist doch super zum Thema neue Heimat. Schönes Thema aus meinem Bau- und Wohnausschuss heraus, so sozialdemokratischer Baukultur in Deutschland. Verstehe ich aber, dass nicht für alle was ist. Aber ich glaube, da sind noch ab deutlich absurdere Sachen mit dabei und die präsentieren wir euch dann nächste Woche mal. Finde ich gut. Ja,
Ja,
aber
du hast ja wahrscheinlich auch zig Bücher, oder? Also ich meine, das ist ja.
ja, genau. Das ist ganz lustig, wenn man also hier in unseren, sagen wir mal, Funktionsbüros, ne, also wenn du jetzt also nicht als, weiß ich nicht, Sachbearbeiterin im Willy Brandt-Haus, die irgendwie für ein bestimmtes Thema zuständig ist, sondern als Generalsekretär, stellvertretender Parteivorsitzender oder so hier ein Büro hast, dann hast du ja die gleichen Schränke, die alle haben. Nur in unsere Schränke laufen ja über die Monate und Jahre hinweg nicht irgendwelche Akten oder so rein. Ne? Du sitzt ja da nicht als Generalsekretär am Schreibtisch und lochst irgendwelche Blätter und heftest die ab, weil du gerade irgendeinen Vorgang bearbeitet hast, sondern das, was sich in deinen Schränken ansammelt, sind halt ja Bücher, Alkoholflaschen, irgendwelche Dönekens, bedruckte Tassen von vor Ort, was habe ich hier alles rumstehen, handgeschnitztes, irgendwelche Playmobil-Figuren, Urkunden, Bälle, also alles Mögliche, was einem so in die Hand gedrückt wird. Und dann staffierst du das wie in so einem Museum mit der Zeit aus. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Also, aber irgendwann, wenn du den Raum mal verlassen musst, dann wird es halt hart, weil das ist schon viel Aufwand, ja.
Du bist jetzt in deinem Stellvertreterbüro oder wo bist du?
Genau, ich bin noch im Stellvertreterbüro.
Aber ich habe da
Gestern
den
hat mich
Hintergrund
hier.
habe ich auch noch nie gesehen. Da also richtig schön die Bilder aufgehängt und so bei dir.
Siehst du mal, ja, ich habe jetzt heute mal eine andere Perspektive gewählt. Nee, aber mich hat gestern schon jemand aus dem Haus an die Hand genommen. Wir waren in deinem Büro und dann ich war völlig überfordert. Ich musste irgendwie sagen, wie soll der Schreibtisch stehen? Soll der höhenverstellbar sein? Welche Pflanze will ich aus meinem alten Büro mitnehmen oder will ich eine neue haben? Das sind ja Fragen, die stellt sich ja nun auch kein Mensch sonst im Leben. Ja,
Ich
ich habe mich,
habe noch einen
ja.
Baum hier stehen.
Ja, habe ich mich gegen entschieden. Also kannst du gerne mitnehmen, deinen Baum. Ja, der hat so braune Spitzen an den Blättern. Sowas macht mich immer ganz wahnsinnig. Ich nehme hier die Pflanze mit, die ich gesund gepäppelt habe in den letzten 2 Jahren. Zu der habe ich
Ich
jetzt eine sehr innige Beziehung aufgebaut.
frage mich seit 4 Jahren, wie dieser Baum hier, also wer da Wasser reinmacht. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch nur künstlich. Ich weiß es nicht. Ich habe eh das Gefühl gehabt, dass ich in diesem Büro, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in diesem Büro nie angekommen bin. Also ich habe ja hier Ich habe hier nie was verändert. Also das ist so, wenn du jetzt sagst, du hast hier geguckt und so. Ich habe gestern irgendwie in einem Gespräch nochmal erzählt, ich bin damals, also bei dir ist auch stressig, ne? Du bist jetzt neuer Generalsekretär und sofort eingestiegen, hast es gerade gesagt, geht sofort los. Bei mir war es ja damals echt so, irgendwie am zweiten Tag habe ich mit Altmaier angefangen, die Sondierung für die GroKo vorzubereiten. Und deswegen habe ich irgendwie, ich habe hier nie irgendwie ein Herzblut in irgendwelche Umbaumaßnahmen gesteckt. Ich habe hier mein Schweinsteiger-Trikot aufgehängt und ich habe irgendwann den Willy Brandt, der hinter mir irgendwann abgenommen. Und habe noch so ein Bild gegenüber aufgehängt, die aus der Kunstsammlung des Willy Brandt-Hauses. Und das war's. Und einen Drucker
Ja.
habe ich ihm reingestellt, der jetzt in 4 Jahren nicht funktioniert hat.
Ja, nein, also damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht, ne? Also einerseits
Kevin ist
bin
hier mit Architekten erstmal unterwegs. Er hat so einen Auftrag gegeben, Architektenwettbewerb, das Gästebüro jetzt umgestalten und.
Absolut, da kommt, bauen wir noch eine Zwischenetage rein. Nein, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, natürlich nehmen wir euch jetzt ein bisschen auch in die lustigen Sachen des Alltags mit. Zur Wahrheit gehört auch, ich glaube, es hat über ein Jahr gedauert hier in meinem jetzt noch Büro, bis ich überhaupt mal die Zeit hatte, mich darum zu kümmern, dass hier irgendwelche Kunst an die Wände kommt. Also der Alltag ist in der Regel bei uns so voll, dass es wirklich eher Luxus ist, sich mal um irgendwelche Möbelsachen oder so kümmern zu müssen. Ich würde es aber trotzdem nicht kleinreden, ne? Wenn man irgendwie eine, das werden viele von euch auch kennen, die vielleicht Bürojobs haben, wenn man eine lange Arbeitswoche hat, wenn man viel Zeit im Büro verbringt, dann ist das keine unwesentliche Frage, ob der Stuhl, auf dem man sitzt, ob der irgendwie bequem ist. Ja, manche stehen gerne beim Arbeiten, andere sitzen lieber, manche, so mache ich das zum Beispiel, zweckentfremden ihren Sitzungstisch irgendwann als Schreibtisch, weil sie lieber an so gemütlichen Sitzungsstühlen sitzen. Das ist schon, ja, es kann schon wirklich sehr stark darüber entscheiden, ob man vorankommt beim Arbeiten oder ob man sich unwohl fühlt.
Genau. Und es steht eigentlich schon fest, mir wurde jetzt gesagt, nächste Woche ist der Umzug, ne? Also dann nächstes Mal kann es sein, dass du dann schon von hier sendest. Also Montag, nee, Montag noch nicht, aber dann wahrscheinlich übernächste K-Frage.
So ist das, genau. Dann mit Büchern, die wir präsentieren werden. So. Was war
Sonst?
los in deiner Woche? Highlights, Lowlights.
Ich überlege gerade. Also ich habe jetzt so die ersten. Ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen ruhiger anzufangen. Auch ein bisschen grundlegend. So, ich meine, wir haben letztes Wochenende Klausur gehabt im ganz kleinen Kreis mit Saskia, mit dir, mit der Bundesgeschäftsführerin, mit unseren Büroleitern. War auch sehr angenehm, 2 Tage. Ich hatte noch mein persönliches Highlight am Samstag, weil ich mein Fastenbrechen gemacht habe. Ich habe so 10 Tage lang nichts gegessen und dann am Samstagabend, alle mussten mir mitleiden auf dieser Klausur, als ihr dann da schön im Restaurant gegessen habt und ich dann mit meinem Glas Wasser saß. Ihr guckt mich alle so ein bisschen bemitleidend an, aber das war mein persönliches Highlight, mein Fastenbrechen am Samstagabend. Nee, und sonst war die Woche echt ganz okay ruhig. Also Klausur Bundestagsfraktion fand ich jetzt war sehr konzentriert, aber jetzt irgendwie auch, wenn du es digital machst, ist es jetzt nicht so, dass es jetzt. Also es schockt einen jetzt auch nicht so oder so. Dann haben wir morgen unsere Präsidiumsklausur. Ich glaube, da haben wir alle jetzt sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich habe so die ersten Mediensachen die Woche auch gemacht. NTV, ich habe morgen Zeitinterview, also Zeit-Online-Interview, was wir dann irgendwie geführt haben gestern. Und ja, aber sonst sehr viel Orga-Kram, was einfach jetzt so zur Neuaufstellung auch dazugehört. Ja, eine neue Rolle zurechtfinden, irgendwie neue Prozesse, die man durchdringen muss und da ist einfach die Woche jetzt wahnsinnig viel gewesen. Und ich habe mir auch gesagt, ich werde diesen Start jetzt einfach mal ein bisschen strukturierter machen als damals vor 4 Jahren als Generalsekretär. Und die Zeit habe ich jetzt auch. Also es ist gerade viel los und es sind viele Themen. Über einige werden wir jetzt auch gleich reden, weil ich ja schon merke, dass in den Kommentaren hier welche ungeduldig werden. Aber schon mal ein bisschen Zeit nehmen, jetzt auch die ganzen Sachen neu zu strukturieren.
Ja, absolut. Überlege auch gerade, ich habe jetzt diese Woche nicht sonderlich viel Zeit für so klassische Highlights am Rande gehabt, aber wenn ich überlege, was politisch mein Highlight diese Woche war, dann ist es wahrscheinlich, naja, das Schönste ist wahrscheinlich noch gewesen, dass wir vorgestern war es, glaube ich, uns zusammengeschaltet hatten mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der SPD. Und da hat unter anderem berichtet der Andreas Bovenschulte, der Präsident des Senats in Bremen. Bremen ist ja ganz vorne bei der Impfquote bundesweit und aber auch ganz vorne bei den Inzidenzzahlen jetzt während der Omikronwelle. Und wir hatten ihn direkt am Anfang der Runde gefragt, ob er uns mal von der Omikron-Front sozusagen berichten kann. Ne? Wir laufen ja immer noch weiter jetzt in diese Welle rein, sind wahrscheinlich noch lange nicht am Ende der Fahnenstange und wir wollten von ihm mal wissen, wie wird es denn, wenn es weiter vorangeht. Und das fand ich, auch wenn das alles weiter schwierig ist, das fand ich schon relativ ermutigend, was er uns gesagt hat. Weil er meinte, naja, klar, die Inzidenzen, die gehen bei uns in Bremen heftig durch die Decke, aber die Belegung in den Krankenhäusern, da verändert sich relativ wenig. Auf Normalstationen haben wir ganz leicht steigende Zahlen, aber weit noch entfernt von den dramatischen Höchstständen, die in vergangenen Corona-Wellen da waren. Und auf in den Intensivstationen, da sind es sogar weniger Bremerinnen und Bremer, die da zuletzt drauf lagen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass man das nicht mehr ernst nehmen soll oder dass die Lage undramatisch wird. Und es gibt auch schlimme Auswirkungen unterhalb von, ich kriege einen Schlauch in den Hals geschoben und werde intubiert. Aber es ist schon schön, jetzt langsam auch durch die Realität bestätigt zu kriegen, dass wir es tatsächlich im Schnitt mit deutlich weniger schlimmen Verläufen zu tun haben und dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Überlastung des Gesundheitssystems jetzt nicht unmittelbar bevorstehen wird. Und das hilft uns hoffentlich dabei, kluge Entscheidungen in den nächsten Wochen zu treffen, rund um viele Sachen, die dann entschieden werden müssen.
Wie ist so in deinem Umfeld? Hast du viele Leute, die Corona haben? Also.
Ja, also ich meine, wir sagen das ja seit Monaten, ne? Die Einschläge kommen näher, aber jetzt ist
Naja.
es wirklich auch im ganz, ganz nahen Umfeld, also so, dass ich jetzt häufiger auch also dass ich Nachrichten kriege von Leuten, die Corona haben und mich frage, oh, mit dem habe ich doch bestimmt vor 3 Tagen noch irgendwo länger zusammengesessen. War dann aber glücklicherweise doch immer nicht der Fall. Und ich teste wirklich täglich, auch ohne Anlass, jetzt einfach immer durch, weil ich dafür auch zu vielen Leuten über den Weg laufe, als dass mir nicht einfach auch dran gelegen wäre, selber kein Risiko für andere zu sein. Bisher geht noch alles gut, aber ja, also ich merke einfach auch, es sind viele im Umfeld, die überhaupt kein Risikoverhalten oder so an den Tag legen und
Ja.
leichtfertig damit umgehen, aber die es dann halt trotzdem früher oder später erwischt. Und klar, auch viele, bei denen es dann irgendwie kleine Kinder in der Familie gibt, naja, und wenn du es halt einmal zu Hause in der Bude hast, das Virus, das ist halt fast nicht möglich, dann dafür zu sorgen, dass nicht alle Mitglieder des Haushaltes früher oder später den Dreck auch bekommen.
Genau, also so, hier fragt gerade jemand, wie viele rote Kontakte in der Corona-Warn-App. Also ich habe das, ich ja, bei mir sind es zwei, glaube ich, oder sowas. So muss man ja auch sagen, also nicht jeder, der jetzt irgendwie Corona kriegt, ist irgendwie leichtsinnig, ne? So, ich habe schon, haben wir auch mal drüber geredet, ich habe zwischendurch schon das Gefühl gehabt, dass viele da irgendwie gar nicht mehr so drauf achten oder Abstand oder Maske oder sowas. So, das sind bei mir alles Sachen, die sind echt selbstverständlich, aber trotzdem merke ich eben, dass viele jetzt auch Corona kriegen, die sich an alle Regeln halten, aber durch Omikron und die Möglichkeit, wie sich das hier viel schneller verbreitet, glaube ich, ja, schlägt es stärker um sich. Genau, ich schreibe gerade auch jemand, fast unmöglich, sich nicht anzustecken, wenn man Kinder hat. So, ich habe auch mit jemandem telefoniert, der sagt, er zwei Kinder mit Corona gerade zu Hause. So, ich kann es ja nicht Tür zu machen und sagen, das war's, ne? Also muss sich ja auch kümmern um die Kids und viele also akzeptieren das ja vielleicht auch nicht, wenn die Eltern sagen, ein bisschen Distanz eher oder sowas. Und das ist dann, glaube ich, nochmal schwierig. Hier Präsenzunterricht ist gerade eine Frage. Hast du da, wie ist deine Meinung dazu? Habt ihr da gestern, ich war ja nicht in der Runde mit dem Ministerpräsidenten dabei gestern, konnte nicht. Ist das da, war das da ein Thema? Also ohne, dass du jetzt interner ausplauderst, aber.
Nein, das ist, also mein Eindruck ist, auch wenn ich die Presselage verfolge, dass jetzt gerade niemand in Richtung der Ministerpräsidentenkonferenz in der nächsten Woche steuert mit der großen Forderung, jetzt alle Schulen zuzumachen. Ich meine, das ist ja, muss man ja klar sagen, das ist ja 1,5 Jahre lang ein Klassiker bei jeder MPK gewesen, nochmal die große Diskussion über die Schulen. Und ich finde schon, dass das anscheinend auch parteiübergreifend jetzt gerade sich zu einem Konsens rauskristallisiert, dass das wirklich am Ende der Maßnahmen stehen sollte. Gleichzeitig sind wir ja alle nicht blind. Wir kriegen ja mit, was im persönlichen Umfeld bei Eltern mit schulpflichtigen Kindern passiert. Und das ist einfach so, die Reihen lichten sich auch immer mal wieder in vielen Schulen. Ich habe den Eindruck, gerade in Großstädten noch ein bisschen stärker als im ländlichen Raum. Also ich kenne jetzt auch welche, da waren es dann binnen weniger Tage, war es plötzlich 2 Drittel der Klasse und irgendwann hat man dann auch entschieden, okay, für die, die noch nicht infiziert sind, gehen wir jetzt ein paar Tage ins Homeschooling, weil also 6 Leute in die Schule kommen zu lassen, während 20 zu Hause eh schon hocken, das ergibt dann irgendwann auch keinen Sinn mehr, aber das sind dann eben Entscheidungen, die im Einzelfall getroffen werden müssen und nicht pauschal schlussendlich. Ja. Und auch hier, also du hast jetzt gesagt, keine interne erzählen. Wir achten natürlich schon darauf, dass jetzt hier keine dramatischen Sachen sozusagen durchdringen. Aber ich würde schon gerne an der Stelle mal sagen, wir sprechen dann natürlich auch Probleme in solchen Runden an, auch Sachen, mit denen wir unzufrieden sind. Ich habe zum Beispiel vorgestern nochmal die Frage in die Runde gestellt, wie wir jetzt eigentlich aus diesem Dilemma rauskommen mit den, ich gehöre ja selber dazu, mit den über 5 Millionen Johnson-Johnson-Geimpften in Deutschland, die gerade total zwischen Baum und Borke stehen und einfach überhaupt gar nicht wissen, wie sie rechtlich gerade betrachtet werden mit einer Zweitimpfung, wo es bis vor kurzem noch hieß, das sei ein Booster. Jetzt ist es kein Booster mehr. Beziehungsweise manche Länder sagen ja, andere Bundesländer sagen nein, braucht noch eine dritte Impfung. Gleichzeitig kriege ich vielerorts in den Impfzentren noch gar keine dritte Impfung, weil meine letzte keine 3 Monate her ist. Meine Corona-App zeigt mir nur 2G, aber nicht 2G plus an. Gleichzeitig steht darunter, Sie haben alle für Sie angebotenen Impfungen in Anspruch genommen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich was, das regt irgendwie die Leute auf. Das ist alles erklärbar, weil die wissenschaftliche Erkenntnis, die verändert sich und dann müssen die Maßnahmen angepasst werden. Und so doof das für die Betroffenen ist, sowas braucht Zeit. Aber genau solchen Dingen dienen eben die vielen Besprechungen, die wir auch den ganzen Tag haben, dass wir einfach unsere Augen und Ohren offen haben und ja einfach selber auch Teilnehmer dieser Gesellschaft sind und auch alle Probleme mitbringen. Und die werden dort eingespeist und versucht zu lösen. Und Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, sagte halt sofort, wir sind dran an dem Thema. Wir wissen, dass ganz viele Johnson-Johnson-Geimpfte, übrigens auch viele Genesene, gerade mit Fragezeichen vor den Aussagen des Robert-Koch-Instituts stehen. Und wir wissen, dass wir in den nächsten Tagen ganz saubere Kommunikation liefern müssen, damit diese Leute verstehen, was bei ihnen jetzt eigentlich gerade Phase ist.
Ein Lowlight bei dir?
Auch eigentlich im Moment keine wirklichen Lowlights, muss ich sagen. Also, nö, man muss ja jetzt auch nicht krampfhaft ein Lowlight suchen, zumindest kein persönliches. Ich meine, die politische Lage hält immer ganz viele Lowlights bereit und wir werden bestimmt auch gleich nochmal anknüpfen an das Gespräch, was wir letztes Mal schon über die Situation in der Ukraine beziehungsweise zwischen der Ukraine und Russland hatten. Und das kann man mit Fug und Recht als Lowlight bezeichnen, überhaupt keine Frage. Aber ganz persönlich ist eigentlich gerade ziemlich okay.
Ja. CDU in Sachsen-Anhalt hat das ein bisschen falsch verstanden mit AfD bekämpfen. Die haben ARD gehört. Ich fand es ein bisschen peinlich die Woche. Also wie man jetzt als CDU der ARD den Krieg erklärt. Aber gut, Friedrich Merz wird es richten ab morgen, der neue junge Vorsitzende.
Ich verstehe das auch nicht in Sachsen-Anhalt. Die Leute wählen da eine Partei in der Annahme, die regiert deren Bundesland und dann machen die eigentlich so einen verkappten Rundfunkrat da draus. Also die melden sich ja immer nur zu so medienpolitischen Fragen zu Wort. Was ist denn da los bei denen?
Wichtiges
Naja.
Thema. Gewinnst du meinen Wahlkreis nicht mit dem Thema
Nee.
ARD. Ich überlege gerade, wollen wir in der K-Frage einsteigen?
Ja, komm.
Ich weiß nicht, ob unsere Teams da sind, ob die schon am Wochenende sind.
Gute Frage, ja. Aber Bianca hatte vorhin kurz ja geschrieben, also die zumindest, glaube ich, hat das auf dem Schirm.
Nee. Gut,
Kann
dann
man die
müssen
hier
wir.
verlinken, wenn wir jetzt hier selber einen Kommentar unten reinschreiben? Warte mal, ich
Nein,
gucke das mal.
wir können ja nicht bloßstellen, es geht ja nicht. Also, können die ja nicht, ist, glaube ich, arbeitsrechtlich auch schwierig, wenn wir die jetzt hier bloßstellen.
Naja, die haben ja sich hier schon häufig selber zu Wort gemeldet unten. Mal
Okay.
gucken, oh Gott.
Kann ich dich jetzt eigentlich, könnte ich dich jetzt theoretisch blocken, eigentlich? Und was würde
Mich?
dann passieren mit dem Video? Ja, ich habe hier gerade schon wieder Porno-Accounts geblockt, aber ich frage mich, ob ich dich auch blocken könnte. Das kann man hier kurz nochmal erwähnen. Gerade während wir hier sitzen, kurz bevor wir hier reingegangen sind, gibt es die Tickermeldung, dass unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Mindestlohn auf den Weg gebracht hat. 12 Euro sollen zum 1. Oktober soll steigen und ich habe gerade meine ich, war die genaue Zahl 6,2 Millionen Beschäftigte kriegen dadurch mehr Geld. 6,2 Millionen Menschen kriegen eine Lohnerhöhung, indem die Sozialdemokratie 12 Euro Mindestlohn durchgesetzt hat, die ab dem 1. Oktober dann in Deutschland kommen werden. Das ist, ja, das ist was in der Tat, das ist so, richtig stolz drauf. Also das ist etwas, da haben wir Wahlkampf für gemacht, da haben wir die Wahl mit gewonnen. Das hat Hubertus jetzt, das ist super, dass er das gleich angegangen ist. Ist auch, also wir wissen ja auch jetzt so, wie das alles anläuft. Ne? Und die ganze Woche fand ich jetzt eh schon gut. Nancy hat angekündigt, Aktionsprogramm gegen rechts. Marco Buschmann hat angekündigt, 219a wird jetzt ersatzlos gestrichen. Hubertus kommt jetzt mit Mindestlohn. Das sind so Sachen, wo du sagst, es macht den Unterschied. Und nicht nur, dass wir jetzt regieren und den Kanzler stellen, sondern auch, dass die einen nicht mehr dabei sind. Zeigt sich ja dann auch, dass manche Sachen jetzt einfacher gehen.
Aber Lars, jetzt sag doch mal, wird das denn wirklich passieren mit den 12 € Mindestlohn? Denn es haben doch einige Arbeitgeberverbände jetzt schon angekündigt, noch zu klagen gegen 12 € Mindestlohn, weil wir denen den Job wegnehmen. Denn die sind doch eigentlich für die Lohnfindung zuständig. Oder fragt die Maus aus der Sendung mit der Maus.
Es gibt ein Q&A zum Thema Mindestlohn. Ich glaube, da steht die Antwort drin. Nee, also das mit dem Klagen habe ich auch gehört. Ehrlicherweise dreist. Also den gesellschaftlichen Konflikt führe ich auch gerne. Und ich würde jetzt einfach, wenn ich Berater der Arbeitgeberverbände wäre, würde ich sagen, lasst es lieber. Also das verliert ihr. Weil für 12 € arbeiten ist jetzt, das ist gut, dass der Mindestlohn erhöht wird auf 12 €, aber es ist ja nicht so, dass wir dadurch Menschen ermöglichen, in Saus und Braus zu leben. Und diese Gerechtigkeitsdebatte können wir gerne führen mit gut bezahlten Lobbyisten auf Seiten der Arbeitgeberverbände, die mit sehr konstruierten Argumenten dann auch teilweise kommen. Und ich erinnere mich ja daran, als wir den Mindestlohn eingeführt haben. So, da war ich ja auch schon im Parlament. Da ist dann immer gesagt worden, das vernichtet Arbeitsplätze und so. Und ja, es hat Arbeitsplätze kaputt gemacht. So, es hat die Arbeitsplätze kaputt gemacht, die sich ein Land wie Deutschland gar nicht leisten sollte. Es gab zum Beispiel damals Briefzusteller, die einfach für 3 € die Stunde gearbeitet haben, wo dann die Firmen, die beschäftigt haben, so kalkuliert haben, dass du als Briefzusteller, der für 3 € die Stunde gearbeitet hast, dann zum Staat gehen musstest und dir von Steuergeldern finanziert einen Aufschlag geholt hast, damit du bis zum Ende des Monats kommst, weil du von deiner Arbeit nicht leben kannst. Und wenn solche Jobs wegfallen und dafür entstehen irgendwo anders, weil die Dienstleistung Briefzustellung ja weiter getan werden muss, also ich glaube sowieso, dass wir alle wissen, gerade wird so viel zugestellt wie selten zuvor, dass dadurch dann neue Jobs entstehen, nämlich besser bezahlte Briefzusteller, dann ist das auch gut. Also ich will gar nicht abstreiten, es ist immer Härten, dass es immer wahrscheinlich irgendwo auch so einen Grenzbereich gibt, wo dann vielleicht auch ein Unternehmen, wo jemand vernünftig mit seinen Leuten umgeht, dass er dann mehr bezahlt und es rechnen muss, wie kriegt er das hin und so. Also gar nicht hämisch klingen, aber die Jobs, die weggefallen sind, würde ich sagen, in der Summe war das genau richtig, dass die weggefallen sind. Und beim Rest, ja, sage ich auch mal, wenn ihr Arbeitgeber seid und habt irgendwo Probleme, dann ruft euren Bundestagsabgeordneten an und redet mit den Leuten. Da muss man immer wirklich nochmal gucken, gibt es vielleicht doch Dinge, die man nicht gesehen hat, aber ich finde 12 € jetzt einfach fair. Und ich finde gut, dass wir diesen Schritt machen. Und nochmal, ich bin da sehr stolz drauf. Und 6,2 Millionen Menschen, für die bedeutet das nicht nur, dass sie irgendwie symbolisch mehr kriegen, sondern dass sie wirklich faktisch mehr Geld in Portemonnaie haben. Und das ist auch gut für die Konjunktur übrigens, weil die legen das Geld ja nicht in ETFs und entziehen es dem Markt, sondern investieren im Zweifelsfall. Wo ist unser Team hier? Das kann ja wirklich sein, dass sie hier keine KfW
Absolut.
schicken.
Aber wir kriegen das auch so bewältigt.
Ich habe eine Vermutung, ich habe nämlich eine Vermutung, weil hier 2 Räume weiter gibt meine Büroleiterin gerade ihren Ausstand.
Aha. Du meinst, sie
Wahrscheinlich,
besaufen sich gerade?
so hätte ich es jetzt nicht gesagt. Wahrscheinlich diskutieren sie nochmal, wie der Wahlkampf war oder sowas, aber.
Naja, also gucken wir gleich noch mal nach. Aber solange wir beschäftigen uns einfach weiter mit dem Mindestlohn, ist ja nicht so, dass das nicht auch schön wäre. Franz Müntefering hat, glaube ich, mal den schönen Satz gesagt, da gab es den Mindestlohn noch gar nicht. Wer ein Geschäftsmodell hat, ich glaube, ich habe ihn richtig in Erinnerung, wer ein Geschäftsmodell hat, das nicht mehr funktioniert, wenn er seinen Beschäftigten 1 € mehr die Stunde zahlen muss, der hat kein Geschäftsmodell, sondern dessen Geschäftsmodell basiert auf Ausbeutung. Und das fand ich einen sehr richtigen und klugen Satz. Niemand sollte so auf Kante genäht quasi kalkulieren, dass der ganze Laden zusammenbricht, wenn man anständige Löhne bezahlen muss. Und deswegen ist das alles genau richtig. Wir sehen ja auch in diesem Niedriglohnbereich, der jetzt durch den 12 € Mindestlohn angegangen wird, da gibt es fast keine Tarifverträge, ne? Also die Menschen, die in Deutschland zu den Bedingungen eines Tarifvertrages arbeiten, die haben in aller Regel deutlich höhere Löhne. Und diejenigen, die im Niedriglohnbereich unterwegs sind, die arbeiten ohne Tarifbindung. Und genau deswegen wird ihnen ja geholfen. Und ich würde gerne einmal unten, während du gleich sagst, welche Nachricht wir hier eben bekommen haben, würde ich euch gleich gerade mal bitten, die ihr hier zuguckt live, mal in die Kommentare zu schreiben, was eigentlich die Beschäftigung war, zu der ihr mal für den niedrigsten Lohn gearbeitet habt und was das für ein Lohn war. Also ich habe mal im Callcenter vor Mindestlohnzeiten für 7,50 Euro die Stunde gearbeitet und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde hier noch nicht das unterste Ende der Lohnskala bilden, von denen, die uns zuhören. Da waren sicherlich welche mit weniger schon dabei.
Mir ist gerade eine Sache ganz wichtig, weil ich jetzt hier gerade, ich habe hier nichts gegen ETFs gesagt. Ist mir ganz wichtig. Ich habe hier nicht negativ über ETFs geredet. Ich war sogar letzte Woche kurz davor, selbst meinen ersten ETF zu holen. Das hat aber dann aus diversen Gründen nicht geklappt. Aufgeschoben, nicht abgesagt. Ich habe gerade nur das Beispiel gebracht, dass die irgendwie 12 Euro Mindestlohn auf einmal bekommen, dass die sicherlich nicht das Geld in ETFs anlegen. Das war meine Aussage, also bitte nicht mich missverstehen. So, und wenn ihr das an, genau, ich habe bei mir war es Pizza fahren, glaube ich, für 5 Mark.
Ja. Oder sowas. Ja. Guck dir das an. Und ich finde das, also für diejenigen, die uns im Podcast hören, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber hier sliden einfach gerade im Sekundentakt irgendwelche Löhne zwischen 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7,50 Euro durch. Und ich glaube, dass das total repräsentativ ist. In Deutschland wird ja ganz wenig über Einkommen gesprochen. Das ist ja hier ein total verschämt behandeltes Thema. Man redet nicht gerne darüber, was man bekommt für seine Tätigkeit. Und deshalb verschätzen sich, glaube ich, auch viele dabei, wie viele Menschen in Beschäftigungen, wo man es gar nicht denken würde, zu extrem niedrigen Löhnen arbeiten. Also Niedriglöhne, das sind immer die anderen. Das passiert ja nicht in meinem Umfeld. Ich kenne ja gar keinen, der das macht. Bei mir wird ja ordentlich bezahlt. Und wenn man erstmal nachfragt und nachbohrt, dann sind es doch gar nicht so wenige. Und das sind gerade diejenigen, die uns jeden Tag im Alltag begegnen, in der Gastronomie beispielsweise, im Verkauf vielerorts, die uns Sachen an die Türen bringen, die am anderen Ende der Leitung sind, wenn wir irgendwo anrufen und ein Problem gelöst bekommen wollen. Und das sind einfach wahnsinnig viele Menschen. Irgendwo müssen diese Millionen Menschen, die da jetzt mehr Geld kriegen durch 12 Euro Mindestlohn, müssen die ja sitzen. Und ich möchte einfach alle dazu aufrufen, sich mehr dafür zu interessieren, was eigentlich bei den Dingen des täglichen Lebens, die wir so in Anspruch nehmen, was da so die Arbeitsbedingungen sind, mit denen wir es zu tun haben. Geht ja nicht nur um Lohn, sondern geht auch um die Frage von Nachtschichten und Doppelschichten und was weiß ich nicht alles, was die Leute da so bewältigen müssen.
Weil hier gerade jemand aus meinem Wahlkreis schreibt, vom Fitness-Treff aus Walsrode, dass er mit dem Mindestlohn nicht einverstanden ist. Also echt einfach mal eine E-Mail rüberschicken. Ich rufe dann mal an, dann können wir da gerne drüber reden. Genau, und biete ich einfach nur an. Also wie gesagt, wenn jemand irgendwo Umsetzungsprobleme hat, dann bitte melden. Ich habe damals mal erlebt, dass es sehr viel Sinn macht, sich Sachen noch konkret anzugucken, aber ich halte das für absolut richtig, dass wir da reingehen und dass es diese Entscheidung jetzt durch Hubertus Heil gibt. Kevin, ich habe gerade die SMS gekriegt von Bianca, heute keine K-Frage.
Das ist, ja, also.
Also ich meine Vermutung war richtig. Die sitzen jetzt zwei Räume weiter, machen große Feier, wenn die Chefs arbeiten, aber warum soll es an einem Freitag anders sein als sonst in der Woche?
Absolut, genau.
Wollen wir über Russland reden?
Ja, ich glaube, also wir wollen und wir müssen aber auch über Russland sprechen, denn es ist alles noch ein...
Genau. Ja. Am liebsten wäre, wir könnten jetzt sagen, dieses Problem existiert gar nicht und wir reden jetzt über Europa.
Ja, aber das ist leider nicht die Welt, in der wir leben und dementsprechend reden wir darüber. Wann haben wir das letzte Mal geredet? Das ist, glaube ich, 10 oder 11 Tage her. Da war es schon sehr brenzlig, die Gesamtsituation. Wir haben uns damals darüber gefreut, dass zumindest Gespräche stattfinden. Diese Aussage kann und muss man heute erneuern. Weiterhin finden viele Gespräche statt und das ist insofern erstmal weiterhin gut, denn solange gesprochen wird, wird eben nicht geschossen, ja, und das ist jetzt auch kein so blöd dahingesagter Satz, sondern so haben wir uns auch beide diese Woche an verschiedenen Stellen geäußert. Man muss sich das einfach klar machen. Es ist eine reale Kriegsgefahr, die gerade auf dem europäischen Kontinent im Raum steht. Ja, das sage ich jetzt nicht, um irgendwem Angst zu machen oder so, aber wenn man sich das anguckt, was da gerade passiert und dieser Truppenaufmarsch und so, das ist ja alles real, dann kommt man ja nicht umhin festzustellen, das ist eine Kriegsgefahr, die dort im Raum steht. Und deswegen ist erstmal jeder Tag ein guter, an dem diese Gefahr noch gebannt werden kann und wo Möglichkeiten gesucht werden, irgendwie zu einem Interessenausgleich zu kommen, irgendwie zu Verständigung zu kommen. Und die Frage, wer angefangen hat und wer sich in der Vergangenheit wo blöd verhalten hat, ist weiterhin im Moment gerade eine relativ nachrangige Frage, weil man das alles besser und zielführender besprechen kann, wenn die unmittelbare, ganz dringliche Gefahr gelöst wurde. Und das ist noch nicht der Fall.
Genau, wobei man schon sagen muss und das auch deutlich sagen kann, dass dass hier die Eskalation von Russland ausgeht. Ne? Also weil du jetzt sagst,
selbstverständlich.
So, ne? Nur das, ich weiß ja, wie da jedes Wort gerade bei uns als Sozialdemokraten dann auf die Goldwaage gelegt wird. Wir erleben gerade eine immer stärkere Verschärfung der Situation durch Russland. Das ist auch klar. Da ist auch niemand naiv, was das russische Verhalten angeht. Wir sehen das jetzt schon länger. Völkerrechtswidrige Annexion der Krim, sämtliche Destabilisierung auf dem Donbass. Wir sehen es innenpolitisch in Russland seit Jahren eine brandgefährliche Tendenz, die überhaupt nicht vereinbar ist mit unseren Werten. Und das muss man auch sehr klar benennen. Aber für mich ist auch die Hauptbotschaft diese Woche gewesen, und weil jetzt hier ein paar auch geschrieben haben, wie schlimm ist es dann? Wir reden nicht abstrakt über die Kriegsgefahr, sondern wir reden da sehr, sehr, sehr real drüber. Also das ist, und ich glaube, wenn man sich, ich habe auch Geschichte studiert, ja, so auch viel so mit neuer deutscher Geschichte und mit sowas auseinandergesetzt. Und wenn du dir anguckst, wie Kriegssituationen entstanden sind, dann ist es ja nicht so, dass man da morgens aufgewacht ist und gesagt hat, heute fängt man Krieg an, sondern das ist genau eigentlich vergleichbar war mit Situationen wie jetzt gerade, wo es über einen langen Zeitraum nicht klar war, was passiert, wo es mal mit das Wort ging von links und von rechts und hat sich aufgeschaukelt und der eine hat da gedroht, der andere hat da gedroht und irgendwann warst du dann in einem Zustand, wo auch niemand mehr da rauskam und dann sind die ersten Schüsse gefallen oder die ersten Panzer gerollt und das ist das, wo ich allen dringend rate, macht euch bewusst, wir sind gerade genau in einer solchen Situation und das kann jetzt jede Stunde passieren. So, und deswegen ist es klar, es muss benannt werden, Russland eskaliert gerade. Es ist völlig klar, dass Russland nicht im Recht ist. Also da gibt es keine Verharmlosung, keine Relativierung. Aber die Kriegsgefahr ist eben sehr, sehr groß. Und deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung jede Möglichkeit nutzt, um Gespräche zu führen, jede Möglichkeit nutzt, um Russland an einen Tisch zu kriegen, jede Möglichkeit nutzt, um irgendwo auch eine noch so kleine Möglichkeit zu einem Dialog aufzunehmen. Und ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand ja, dass Annalena Baerbock, dass die sehr guten Auftritt auch in Moskau hatte. Also ich fand, das war eine starke Performance. Das war nicht einfach. Also ich glaube, dass ich habe Lavrov ein paar Mal erlebt auf Konferenzen, Münchner Sicherheitskonferenz und so. Das ist ja, ich glaube, mehr Profi in der Außenpolitik gibt es gar nicht. Ja, und da ist natürlich die Gefahr, dass du dann da als neue Außenministerin irgendwie erstmal, dass der versucht, dich da platt zu machen. Das ist ihm nicht geglückt, würde ich jetzt mal behaupten. Also sie hat das wirklich gut gemacht. Gemeinsam mit Olaf Scholz führt sie jetzt wahnsinnig viele Gespräche. Blinken war gestern jetzt in Berlin, hat Gespräche geführt. Also da läuft sehr viel, wo ich auch sage, da zieht die Bundesregierung mit Olaf Scholz an der Spitze in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass mein letzter Gedanke dazu, das ist auch gerade die wichtige Rolle, die Deutschland hat. Also die müssen jetzt gemeinsam mit Frankreich auch organisieren, dass Europa da sichtbar ist, weil es eigentlich schon, wie soll man sagen, also man muss zumindest zweimal drüber nachdenken, dass Russland und die USA jetzt auf dem europäischen Kontinent Gespräche führen über Krieg und Frieden auf diesem Kontinent und Europa nicht so wirklich beteiligt ist. Also wenn ich sehe, Frau von der Leyen ist irgendwie komplett weg, ja, Borrell, der quasi Kommissar für Außenpolitik der Europäischen Union, der sagt jetzt immer, er möchte da gerne mitreden, tut das aber faktisch auch nicht wirklich. Und Putin hat das schon sehr hart analysiert, dass Europa gerade gespalten und schwach und nicht relevant ist in diesen Diskussionen. Und deswegen ist es gut, wenn Olaf Scholz und Macron und andere jetzt daran arbeiten, dass Europa sichtbarer und wahrnehmbarer wird und sich auch stärker in die politische Diskussion und den Dialog dann einmischt.
Absolut. Und ich will das auch, also kann man ja auch nochmal offen ansprechen, weil es jetzt die Woche über immer wieder so Nachfragen gegeben hat. Wie sieht es denn jetzt aus? In der SPD ist man da sich uneinig zum Thema möglicher Sanktionen oder ähnliches. Nö, also das, was Olaf Scholz diese Woche auch nochmal zu dem Thema gesagt hat, ist die einhellige Position bei uns. Wenn erneut die territoriale Integrität, so heißt das ja dann, der Ukraine verletzt werden sollte, dann liegen alle, und alle heißt alle Optionen auf dem Tisch, die so diskutiert werden. Nur ist es eben so, dass wir es ausdrücklich nicht als eine Schwäche begreifen, bis zum letzten Moment immer zu versuchen, friedliche Lösungen zu finden. Es ist keine Schwäche, am Frieden zu arbeiten, sondern es ist eine große Stärke, sich nicht in sein Schicksal zu ergeben, sondern jeden noch so unwahrscheinlichen Weg zu wählen, jedes noch so nervtötende Gespräch zu führen, sich mit Leuten, die man wirklich merkwürdig findet, an den Tisch zu setzen, um irgendwie zu schauen, wie man eine Lösung in dem Sinne hinbekommt, dass erstmal keine Menschenleben gefährdet werden. Ja, ist jetzt nicht mein Gesamtanspruch an ein gutes Leben, dass einfach nur kein Menschenleben gefährdet ist und dann ist die Welt schon in Ordnung. Mein Anspruch ist ein bisschen weiter gehender an ein gutes Zusammenleben auf einem friedlichen Kontinent. Aber die Voraussetzung ist überhaupt erstmal, dass Frieden herrscht. Ich habe früher auch immer die Augen über diese ganzen Aussagen verdreht, aber ich verstehe mittlerweile sehr gut, was Willy Brandt mit diesem Satz, ohne Frieden ist alles nichts, gemeint hat. Und das sehen wir ja genau jetzt. Wenn wir keinen Frieden in der Region haben, dann sind Fragen wie Nord Stream 2 oder so, also ehrlich gesagt, das sind dann unsere kleinsten Probleme, mit denen wir uns noch rumzuschlagen haben. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, ist 2 Flugstunden von Berlin entfernt. Ja, ich würde mir wirklich manchmal wünschen, dass einige noch mal ihre Erdkundekenntnisse bemühen, um sich zu vergegenwärtigen, wie nah das eigentlich dran ist und dass das nicht der Konflikt der anderen ist, der dort besprochen wird, sondern das sind wir. Wir sind mittendrin in der ganzen Angelegenheit und es hat uns zu interessieren, wie das irgendwie friedlich aufgelöst werden kann.
Aber also das habe ich ja auch die Woche immer wieder mal versucht zu diskutieren oder irgendwo zu sagen, so dass ich merke, und das sehe ich hier in den Kommentaren übrigens auch, und das sage ich nicht als Vorwurf, sondern es ist einfach eine Debatte. So, du wirst dann gefragt als erste Reaktion, was ist mit Nord Stream 2? So, ich sage euch mal, der Moment, in dem 100.000 russische Soldaten mitten in Europa in ein anderes Land einmarschieren, da stellen sich viel größere Fragen. Also da ist die Dimension ist doch viel, viel größer. Und Olaf hat die Frage beantwortet. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und alle heißt alle. Alle heißt nicht irgendwas nicht. Und ich halte es aber auch für richtig, dass die russische Seite, die muss nur eins wissen. Die muss wissen, in dem Moment, wo sie die territoriale Integrität der Ukraine gefährden, also wo sie die verletzen, in dem Moment gibt es eine klare und unmissverständliche Antwort durch den Westen, durch Europa, durch die USA. Aber ich mach doch nicht vorher die Box auf und sage, was da alles drin ist. Also das mache ich nicht. Also ich muss doch der anderen Seite nicht sagen, was die Konsequenz ist, sondern ich muss nur sagen, es gibt eine und sie wird deutlich sein. So, das ist so die Debatte, wie ich sie wahrnehme, wo ich dann teilweise denke, wir verhaken uns so in diesem Innenpolitischen so. Also was ist denn jetzt genau? Was machen wir denn dann so? Und das finde ich übrigens auch, und das habe ich mit diesen Situationen gemeint, wenn man jetzt sagt, man redet da so viel drüber, wir müssen jetzt nicht jeden Tag diskutieren, was sind die Instrumente, wenn Russland das macht, sondern wir müssen darüber reden, was sind die Wege, um zu verhindern, dass sie das machen. Und darauf sollte sich die Debatte konzentrieren. Aber nochmal, aus der Aussage, die ich gesagt habe, dass man nicht naiv sein darf, heißt das eben auch, Russland muss wissen, wenn sie diese Grenze überschreiten, dann gibt es eine unmittelbare und eine konsequente, gibt es eine Reaktion darauf. Und dann konzentriert man sich jetzt auf die Gespräche. Also ich bin gespannt, was jetzt dann auch zwischen den Außenministern, ich habe jetzt noch nichts gehört, was da rausgekommen ist. Die wollten heute reden, was da heute das Ergebnis ist. Aber das Thema wird uns, bin ich mir ganz sicher, die nächsten Wochen sehr intensiv begleiten. Und ist natürlich auch neben Corona, neben dem, was man sonst vorhat in der Regierung, bestimmt das gerade ganz wesentliche Teile meines Alltags und ich vermute deines ja auch, ne, wenn man doch ganz viel zu dem Thema Russland unterwegs ist. Also ich hatte diese Woche, glaube ich, 3 Runden. Das
Ja,
liegt allein.
total. Natürlich. Und das ist auch, also wir sind zwar in politischen Positionen, in denen wir ein Stück weit, nicht ein Stück weit, wir müssen Generalisten sein. Also wir können es uns nicht aussuchen zu sagen, auch zu dem Thema, nee, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, da äußere ich mich nicht zu oder da nimmt die SPD keine Position zu ein. Aber natürlich sind wir alle hier gut beraten, uns immer auch Expertise einzuholen von Menschen, die sich zum Teil schon Jahre und Jahrzehnte mit ganz spezifischen Konfliktlagen beschäftigen. Und insofern habe ich diese Woche ganz viel mit Leuten telefoniert, die von unterschiedlichen Seiten kommen, sich mit der Ukraine auskennen, die russische Führung lange beobachten, die aus dem diplomatischen Raum kommen. Das ist alles extrem wichtig, um die Beweggründe dahinter zu verstehen. Ja, das ist ja ein bisschen, will das nicht bagatellisieren, aber ein bisschen auch ein Schauspiel, was da passiert. Ja, wenn da so ein Staatschef auftritt öffentlich und Drohungen ausspricht, dann gibt es zwei Ebenen. Das, was er sagt und das, was er meint dahinter, was er eigentlich bezweckt. Da muss man sich die Frage stellen, was sind die innenpolitischen Auseinandersetzungen? Muss der gerade Stärke zeigen, weil er unter Druck steht, weil demnächst vielleicht eine Wahl ansteht? Ja, muss der irgendwem gegenüber aufmuskeln in der innenpolitischen Perspektive? Haben die gerade Probleme in der Rohstoffversorgung oder so, die eine gewichtige Rolle spielen? Wer sind deren Verbündete? Das alles muss man mit einbeziehen in solche Gedanken. Und deswegen ist es extrem wichtig, sich ganz viele Informationen ranzuholen und auf dem Laufenden zu sein, wie die Lage auch vor Ort ist. Und ich will an der Stelle auch mal eine Lanze brechen, nicht nur für unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, der, wie es dann immer so heißt, SPD-nahen politischen Stiftung unterwegs sind, sondern bei all diesen politischen Stiftungen, die weltweit Regionalbüros betreiben. Das sind ganz wichtige Nervenenden für uns in der Politik, um zu verstehen, was vor Ort los ist, ja, weil die nicht aus der Ferne bewerten, was da wohl gerade in Moskau und in Kiew und irgendwo stattfindet, sondern die leben dort selbst mit ihren Familien. Die Kinder gehen dort zur Schule, die kaufen dort im Supermarkt ein, die gehen dort abends in die Kneipe. Und von denen zu hören oder wenigstens zu lesen, wie die die Stimmung gerade wahrnehmen und was man so in der Waschküche des Wohnblocks sich so gegenseitig zuraunt, ist extrem wichtig, um begreifen zu können, wie die politischen Dynamiken in den einzelnen Ländern gerade sind.
Ja, ich glaube, am Montag hatte ich eine Stunde Schalte mit den Leuten, die bei der Ebert-Stiftung verantwortlich sind für das Thema Russland, und war schon sehr erhellend. Ich habe jetzt Donnerstag wieder eine Runde, auch mit ein paar Experten zum Thema Russland. Also, läuft und ist hilfreich. Ich muss pünktlich aufhören, weil da drüben die Party. Nein, ich muss gleich weiterziehen.
Ist auch.
Was steht an die nächsten Tage? Du hast morgen
Naja,
eine ganz tolle Klausur.
wir sehen uns morgen den kompletten Tag. Bei mir im Wahlkreis, darf ich noch mal sagen, sind wir zu Gast mit der Präsidiumsklausur. Und ich glaube, man wird von uns hören morgen. Das kann man sagen. Wir haben ja, es gibt noch eine zweite größere politische Veranstaltung in Deutschland. Eine andere Partei macht einen Parteitag wie heißen die? CDU. CDU. Die wählen einen neuen Vorsitzenden. Ja, viel Erfolg dabei. Gutes Gelingen, würde ich sagen.
Ja, und mal gucken, die machen nur morgen, ne? Oder sind die 2 Tage? Nee, ich weiß nicht,
Nur
wann habe ich
morgen.
die getan? Ja. Und sonst nächste Woche? Wann bist du wieder bei Lanz?
Nee, jetzt diesen Monat. Du, ehrlich gesagt, das gibt mein Kalender auch gerade nicht her. Nächste Woche ist ja außerdem Sitzungswoche im Bundestag und vielleicht für alle, die es interessiert, das dürften hier fast die meisten sein. Am Mittwoch ist die vielbeschworene Orientierungsdebatte im Bundestag zum Thema Impfpflicht. Da gibt es 3 Stunden lang, ich glaube von 14 bis 17 Uhr ungefähr, 3 Stunden lang komplett freie Diskussion mit unendlich vielen Redebeiträgen von Abgeordneten, die mal darlegen, wie sie aktuell auf das Thema allgemeine Impfpflicht, ja, nein, vielleicht eigentlich schauen. Das wird eine der spannenderen Parlamentsdiskussionen sein und da lohnt es sich mal reinzuschalten oder abends noch mal in die Mediathek zu gucken.
Das glaube ich auch. Er wird auch ein Highlight nächste Woche. Redest du da? Nee, ne? Hast du irgendwie angemeldet, dass du reden
Nee,
willst? So.
wir legen das ja erst nächste Woche fest, aber ich werde das jetzt auch nicht
Nee, hätte ja sein können, dass du unbedingt
anmelden.
sagst, du willst da reden oder was weiß ich oder sowas. Also bei mir ist so, dass ich da nicht reingehen will in die Debatte. Ich will mir das auch erstmal anhören und das irgendwie da sein und das ein bisschen mitbekommen. Gut.
Ja, voilà.
Dann bereiten wir jetzt beide noch unseren gemeinsamen Samstag vor mit der Präsidiumsklausur. Und dann hoffe ich, sind wir Montag wieder? Haben wir Montag?
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass wir am Montag, ja,
Genau.
also.
Es kann sein, dass ich vielleicht erst um 22 Uhr komme, aber das simsen wir nochmal.
Das würden wir im Zweifel auch noch hinkriegen. Genau.
Alles klar. Wird
Ahoi.
spannend. Bis
Euch ein
bald.
schönes Wochenende. Bis Montag.
Tschüss.